Das Thema des heutigen Abendvortrags sind die sogenannten vier Wahrheiten oder vier edle Wahrheiten. Als der dann später Buddha genannte Mensch seine tiefen Erkenntnisse erlangt hat, hat er eben diese vier Wahrheiten gesehen oder anders gesagt, diese vier Wahrheiten, diese Tatsachen des Lebens zutiefst erkennen, heißt Erwachen, heißt Erleuchtung. Und Buddha, Irene hat das schon erwähnt, heißt ja Erwachen oder der oder die Erwachte. Und zwar heißt, ist damit gemeint, erwacht aus der Täuschung, also erwacht aus einer verblendeten Sichtweise. Und diese vier Wahrheiten, die der nachmalige Buddha erkannt hat, sind eigentlich die, man könnte sagen, der kleinste gemeinsame Nenner aller buddhistischen Traditionen, aller verschiedener buddhistischen Richtungen. Also auf diese vier Wahrheiten beziehen sich alle. Es gibt dann ganz verschiedene Ausformungen, also ich habe das auch schon kurz angesprochen. Es gibt nicht einfach den Buddhismus, sondern je nachdem, auf welche Kultur eben diese Praxis getroffen ist, hat sich das immer mit der jeweiligen Kultur vermischt und darum auch ziemlich verschiedene Formen dann angenommen. Und manchmal mag das fast ein bisschen konträr tönen, wenn man verschiedene Buddhistinnen oder Buddhisten zum gleichen Thema reden hört, hört man manchmal fast Gegensätzliches. Das ist einfach, weil man aus einer anderen Richtung auf selbe schaut. Also ich möchte heute diese vier Wahrheiten etwas erläutern. Und oft werden sie eben, oder traditionell die vier edlen Wahrheiten genannt, oder manchmal auch die veredelnden. Und mit edel ist immer erwacht gemeint. Also wenn man von den edlen, oder im Englischen the noble ones, spricht, dann meint man Menschen, die schon ein ziemlich tiefes Maß an Erkenntnis erlangt haben. Also durch eigene Praxis, durch eigene Erfahrung, eben tiefere Erkenntnis ins Leben, in die Funktionsweise des Lebens erlangt haben. Also die vier Wahrheiten, das Leben ist nicht dauerhaft glücksbringend. Es ist mit Unzulänglichkeit, mit Unbefriedigtheit, mit Leid verbunden. Ganz oft wird diese erste Wahrheit mit Leid umschrieben. Aber Unzulänglichkeit, denke ich, umreißt das besser, weil sie ist nicht nur direktes körperliches oder jetzt psychisches Leiden. Einfach alles, was unzulänglich ist, wird darunter verstanden, unter diesem Begriff Dukkha. Zweite Tatsache, diese Unbefriedigtheit oder Leidhaftigkeit hat eine Ursache. Also man kann wirklich herausfinden, auch durch eigenes Praktizieren, durch das, was wir hier tun, was eigentlich die Ursachen sind, woran wir leiden. Die dritte der Tatsachen, es gibt ein Ende dieses Leidens, also dieses innere Leiden kann wirklich beendet werden. Und die vierte Wahrheit oder Tatsache, das ist der Weg, der Übungsweg, die Praxis, das, was wir hier tun, der Weg, der zum Ende dieses Leidens führt. Also das Erste, die Tatsache der Unzulänglichkeit, des Leidens, des Unbefriedigtseins. Es gibt eine relativ berühmte Aussage Buddhas, ob er das genauso gesagt hat oder ob das später so aufgeschrieben wurde. Das unerleuchtete Leben im Daseinskreislauf ist leidvoll. Geburt ist Leiden, Alten ist Leiden, Leiden, Krankheit ist Leiden, Tod ist Leiden. Kummer, Lamentieren, Schmerz und Verzweiflung sind Leiden. Gesellschaft mit dem Ungeliebten ist Leiden. Das Gewünschte nicht zu bekommen ist Leiden. Also ganz viele Möglichkeiten, wo wir leiden können. Wir alle leben in einem Körper, der ab und zu sicher mal Beschwerden macht. Ihr habt das zum Teil gestern und heute auch schon erfahren, wenn wir eine gewisse Zeit einfach stillsitzen, ist für viele ein gewisses körperliches Unbehagen die Folge. Und das ist ja alles noch relativ harmlos. Wir machen Unfälle, haben Schmerzen. Wir werden älter, die Ärzte Wäldchen machen sich bemerkbar. Vielleicht seid ihr noch nicht so weit, dass ihr euch damit konfrontiert seht. Die Zähne sind nicht mehr so stabil. Karies, oder sie fallen sogar aus. Haare fallen aus. Oder sie wachsen da, wo wir sie nicht möchten. Angehörige, Freunde haben Krankheiten. Oder sie sterben, die Eltern sterben, vielleicht ältere Geschwister sterben irgendwann. Vielleicht seid ihr in eurem Alter auch noch mehr oder weniger verschont davon. Aber meine Erfahrung ist, dass wirklich je älter, umso mehr wird man genau mit dieser Tatsache konfrontiert. Wirklich mit der Endlichkeit des Lebens. Und zu guter Letzt natürlich trifft es auch uns. Auch wir werden irgendwann den letzten Ausatemzug machen. Also dieses Leben ist, ab der Geburt ist es ganz klar, wohin es läuft. Zum Tod. Und dazwischen können wir schauen, wie wir möglichst hilfreich damit umgehen. Oder wir sind eine wunderbar neue Beziehung eingegangen, stellen fest, dass unsere Partnerin, unser Partner vielleicht doch nicht ganz dem Bild entspricht, das wir uns von der idealen Partnerschaft gemacht haben. Am Anfang hatten wir vielleicht noch die rosarote Brille auf und dann irgendwann wird der Blick immer klarer und wir sehen halt, wie es ist. Und wie das Leben halt ist, es entspricht nicht alles unseren Wünschen. Oder wir gehen in ein Meditationsretreat, freuen uns auf Ruhe, Entspannung, mögliche tiefe Einsichten. Und vielleicht erfahren wir da Schläfrigkeit, Ruhelosigkeit, Ärger, Verlangen, Verwirrung, körperliche Schmerzen. Wir haben sicher was anderes erwartet, oder? Die Hoffnung ist, da sind Einsichten, da ist Zufriedenheit, da ist körperliche Unbeschwertheit, geistige Unbeschwertheit. Und dann kommt halt das Leben wieder rein. Und das Leben ist so. Es ist auch immer wieder anstrengend, das zu bewahren, was wir schon haben. Wir müssen unser Fahrrad, unser Auto, unsere Wohnungstür abschließen und sind auch dann nicht sicher, dass nichts wegkommt, je nachdem, wo wir leben oder wo wir unser Rad abstellen. Es gibt schon ziemlich massive Fahrradschlösser und auch die sind nicht immer gut genug. Oder da ist der Rahmen des Rads dann immer noch an dem stabilen Pfosten angekettet, aber die Räder fehlen. Und wir wenden, vielleicht ist das bei euch auch nicht, noch nicht so weit oder nicht so ausgeprägt, ziemlich viel Zeit auf unser körperliches Äußeres einigermaßen in Schuss zu halten. Wir besuchen Fitnesskurse, ernähren uns gesund, machen Schlankheitskuren. Und was geschieht? Wir werden trotzdem älter, wir werden trotzdem faltiger und sind trotzdem ab und zu mal krank oder unpässlich. Das Leben ist einfach so. Also eine riesige Palette von möglichen Erfahrungen, wo sich uns das Leben so präsentiert, wie wir es nicht möchten. Wir hätten es gerne angenehm, schmerzfrei, unseren Wünschen entsprechend. Sylvia Burstyn, das ist eine amerikanische Vipassana-Lehrerin, hat den schon fast berühmten Satz ausgesprochen. Schmerz ist unvermeidlich, das heißt, das Leben ist einfach immer wieder mal mit Leid verbunden, mit Schwierigkeiten, aber das innere Leiden ist freiwillig. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt kommen wir zum zweiten dieser Wahrheiten. Leiden, unbefriedigt sein, hat eine Ursache. Und unsere spirituelle Entwicklung geht dahin, wirklich frei zu sein von diesem inneren Leiden. Also das, was wir machen mit dem, wie das Leben ist, wie wir mit dem Leben an sich umgehen. Die äußeren Bedingungen, dass das Wetter zu kalt ist oder zu heiß, dass wir auf die Arbeit, an die Uni müssen, auch wenn wir ab und zu keine Lust drauf haben, dass wir Meinungsverschiedenheiten haben, kleinere, größere, dass wir von lieben Menschen getrennt werden oder mit Menschen konfrontiert werden, mit denen wir lieber nicht konfrontiert wären. All diese Bedingungen können wir nur zu einem beschränkten Maß oder in einem beschränkten Maß beeinflussen. Vieles können, das Wetter, das ist was ganz Offensichtliches, wenn es regnet, regnet es, wenn es schneit, schneit es. Ihr könnt dann vielleicht höchstens irgendwo hinfahren, was nicht regnet. Aber auf vieles haben wir ganz einfach keinen Einfluss. Die Frage ist also nicht, wie ich mir unangenehme Situationen vom Leib halte, sondern vielmehr, wie ich damit umgehe. Wirklich zentraler Punkt, wie gehe ich mit dem um, was sich mir präsentiert. Und es ist tatsächlich so, dass wir einen großen Teil unseres Leidens selber konstruieren. Wir sind nicht verantwortlich für das schlechte Wetter, wir sind nicht für jeden Streit verantwortlich. Oder wenn wir in einen Unfall geraten, müssen wir nicht uns die Schuld geben. Aber die Frage, wie wir nachher damit umgehen, ein Armbruch, schmerzhaft, muss entweder operiert oder eingegipst werden oder geschient werden, schmerzt vielleicht, wir sind eine Zeit lang eingeschränkt in unserer Bewegungsfähigkeit und irgendwann im Idealfall heilt das aus, ohne Folgen zu hinterlassen. Die Frage ist jetzt, wie kann ich damit sein, dass mein Arm schmerzt, dass ich eingeschränkt bin in meiner Bewegungsfreiheit? Ärgere ich mich darüber, dass ich den Unfall gemacht habe oder dass jemand anderer schuld ist dran? Oder sehe ich, aha, die Umstände haben dazu geführt, vielleicht war Unachtsamkeit meinerseits, Unachtsamkeit von einer anderen Person mitverantwortlich, kann ich das einfach sehen und das Bestmögliche tun, dass dieser Arm wieder heilt. Oder eben, ich kann mich ärgern bis zum geht nicht mehr. Eine ganz, ganz verschiedene Umgangsweisen mit genau derselben Erfahrung. Und das ist jetzt nur eine körperliche Erfahrung. Der Buddha sagte dazu, Brüder und Schwestern, die Ursache des Leidens ist die Unwissenheit. Aufgrund der Unwissenheit sind die Menschen nicht fähig, die Wirklichkeit des Lebens zu erkennen, also die Wirklichkeit zu sehen, wie sie ist. Sie lassen sich von den Flammen des Begehrens, des Zorns, des Neides, der Angst, des Kummers, der Sorgen und der Verzweiflung umfangen. Das heißt, wir lassen uns immer wieder reinreißen. All diese Regungen oder Emotionen, die gehören einfach zum Leben, so wie auch die angenehmen Zufriedenheit oder Glück. Aber oft lassen wir uns wirklich davon umfangen, wir verstricken uns drin und schaffen uns so zusätzliches Leid, zur Angst oder zur Eifersucht oder zur Trauer, die einfach aufgrund der momentan herrschenden Bedingungen zustande kommen. Und das, was da eben immer wieder geschieht, das ist sehr, sehr gewohnheitsmäßig. Das ist konditioniert. Das ist sehr individuell bei uns, wie wir umgehen mit irgendeiner spezifischen Situation. Und das heißt letztlich, wenn wir das genau anschauen und sehen, eine Person hat genau dieselbe Situation und reagiert ganz anders als ich auf das genau selbe, auf dasselbe. Zum Beispiel auf dieselbe Kritik. Zwei ganz verschiedene Reaktionen. Das ist ein eindeutiges Zeichen, das Problem liegt nicht im Außen, in der Kritik, sondern in meiner Reaktion auf die Kritik. Das ist eine ganz wichtige Einsicht. Zum einen kann das ein bisschen schmerzhaft sein, am Anfang das zu sehen, du meine Güte, es liegt ja an mir, wie ich damit umgehe. Zum anderen ist aber das die große Freiheit, dass wir sehen, aha, ich kann ja wirklich auf verschiedene Arten mit genau demselben umgehen. Ich bin nicht all dem einfach ausgeliefert. Es sind einfach Gewohnheiten. Und diese Gewohnheiten kann ich erkennen und sie auch ändern. Drei grundlegende Merkmale des Lebens hat der Buddha erkannt. Die Vergänglichkeit, eben die Leidhaftigkeit und die sogenannte Unpersönlichkeit oder das Nicht-Selbst. Und ich gehe jetzt kurz auf diese drei Aspekte ein. Das erste ist was ganz Wichtiges. Alles ist der Vergänglichkeit unterworfen. Also alles Entstandene vergeht auch wieder. Es gibt nichts, das stabil, dauerhaft bleibt in diesem Universum. Nichts, absolut nichts. Jede Zelle unseres Körpers ist in unablässiger Veränderung begriffen. Das ist nicht ein Körper und der ist einfach da und alle Jahre kommt wieder eine Falte dazu oder fällt ein Haar aus. Der Körper ist ein unglaublich dynamischer Prozess. Zellen werden neu gebildet, sterben ab, werden neu gebildet, sterben ab. Es ist nur Veränderung im Gang. Einfach Veränderung. Auf feiner Ebene wissen wir ja, Moleküle, Atome und noch kleinere Teile, letztlich ist alles nur Bewegung. Also da gibt es nichts Stabiles. Unsere Augen sehen das Ding da relativ stabil. Aber genauer hingeschaut mit dem Elektronenmikroskop, das ist nur noch Bewegung. Die Stabilität, die scheinbare Stabilität, kommt nur zustande, weil unsere Sinne so beschränkt sind, dass wir eben die Bewegung auf der feineren Ebene nicht wahrnehmen. Letztlich zerfällt dieser Körper, entweder wird er verbrannt und geht in Schall und Rauch auf, könnte man sagen, oder er wird vergraben und zerfällt in seine Elemente. Also letztlich sind einfach wieder die einzelnen Elemente, ist nichts mehr da. Es kann lange dauern, Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte, je nach klimatischen Bedingungen, aber irgendwann ist absolut nichts mehr, es sind nur noch die einzelnen Elemente. Und die werden dann vielleicht zu Karotte, zu Kaninchen, zu Mensch, wenn der Mensch dann das Kaninchen ist, oder wird wieder ein neuer Mensch draus, aus diesen selben Substanzen. Das ist einfach ein ständiger Prozess, eine Umlagerung. Dieses Haus wird irgendwann nicht mehr hier stehen. Es wird garantiert sicher irgendwann zerfallen sein. Wenn es unterhalten wird, kann das im Extremfall Jahrtausende dauern. Gibt es vielleicht mal Pilgerfahrten hierher. Das letzte bekannte Haus aus der Ära des zweiten Jahrtausends nach Christus. Und vielleicht ist schon in 100 Jahren nichts mehr da. Wir wissen das nicht. All die Berge da drüben, die werden irgendwann nicht mehr da drüben sein. Die sind am Zerbröseln. Vom Wind weggetragen, vom Wasser weggespült, die werden immer kleiner. Vielleicht stößt es von unten noch ein bisschen nach durch die Erdbewegungen, aber irgendwann wird das alles weg sein. Und man weiß, dass das Leben auf diesem Planeten, bin ich nicht mehr sicher, noch 2-3 Milliarden Jahre höchstens möglich sein wird. Dann wird unsere Sonne kalt sein. Und dann ist kein Leben mehr möglich in unserem Sonnensystem. Es ist nicht mehr in unserer Erlebensspanne, aber es ist absehbar. Und obwohl wir dies eigentlich alles wissen, also ist ganz klar, dieses Haus zerfällt irgendwann und die Berge werden weggeschwemmt und das Wetter ändert sich, aber irgendwie wollen wir das nicht richtig auf uns beziehen. Dass sich das wirklich ändert, dass sich alles wirklich ändert, körperlich, geistig, emotional, ist jeder Moment neu. Eigentlich ist dieser Mensch jeden Moment wieder neu. Ist alles neu zusammengesetzt, in frischer Konstellation. Natürlich nur leichte Veränderungen, aber ist alles prozesshaft. Es ist nie derselbe, der hier sitzt. Er nennt sich immer Samuel. Er wurde mal so genannt und bis er stirbt, wird er so genannt. Aber eigentlich ist es nie derselbe Samuel, der hier sitzt. Zweite dieser drei sogenannten Lakanas, das Entstandene, ist eben letztlich nicht dauerhaft befriedigend. Es ist unzulänglich, es ist leidhaft. Weil alles Entstandene wieder vergeht, gibt es nichts festzuhalten. Das heißt, wir können die schönsten Erlebnisse nicht auf Dauer halten. Es vergeht einfach wieder. Das heißt nicht, dass wir das Schöne nicht genießen können und auch sollen. Aber wir können es nicht festhalten. Es geht einfach nicht. Und wir versuchen immer wieder, angenehme Erfahrungen festzuhalten, die unangenehmen möglichst schnell loszuwerden. Eben das Verlangen und die Aversion. Und oft nehmen wir sogar an, wenn uns das nicht gelingt, also wenn wir das, was jetzt mal geklappt hat, oder die Meditation, die war jetzt wirklich gut. Der Geist war ruhig, der Körper war angenehm, jetzt weiß ich, wie es geht. Ich weiß, wie ich mich hinsetzen muss, ich weiß, was ich machen muss mit meinem Geist, dass es angenehm ist. Wir gehen zur Gehmeditation, kommen zurück zum nächsten Sitzen. Oh, wieso? Oh, unangenehm, es zieht wieder im Rücken und der Geist denkt darüber nach und dann ist er zu Hause und übermorgen und vorgestern, vor einer Stunde wussten wir noch genau, wie es geht und schon ist es wieder vergangen. Wir können es immer wieder selber erfahren. Es dauert nichts an und zum Glück ist es natürlich auch mit den unangenehmen Erfahrungen genau dasselbe. Genauso vergeht auch das Unangenehme, weil das Leben auf und ab ist. Das Leben ist pulsieren, ausdehnen, zusammenziehen, ausdehnen, zusammenziehen. So funktioniert dieses Leben in dieser Form auf diesem Planeten. Und das können wir nicht ändern. Also wir verkennen oft oder wir wollen nicht wahrhaben, dass das Unangenehme genauso Teil desselben Lebens ist. Das Unangenehme ist nicht falscher als das Angenehme. Das Unangenehme ist einfach unangenehmer als das Angenehme. Das ist alles. Und es ist logisch, es ist ganz klar, dass wir das nicht wollen, weil es ist ja unangenehm und unangenehm ist unangenehm. Das wollen wir loshaben. Das ist sehr biologisch bedingt auch. Aber wir werden es nie loswerden. Das ist der Haken. Und das einzusehen, ist schon sehr viel Freiheit. Das heißt nicht, dass wir den Kopf in den Sand stecken müssen und es ist halt unangenehm, jetzt muss ich einfach warten, bis es vorbei ist. Manchmal können wir wirklich die Bedingungen ändern. Wenn ich unter der Dusche stehe und das Wasser ist zu heiß, ja, das Wasser ist jetzt halt einfach zu heiß. Kann ich ein bisschen drehen, dass es die richtige, für mich richtige Temperatur hat? Ganz oft können wir was regulieren, die Bedingungen ändern, dass es wieder gut ist. Aber dann ist vielleicht, stimmt die Temperatur und dann ist der Boiler leer, dann wird es kalt. Dann muss ich warten, bis der Boiler wieder aufgeheizt ist. Veränderung. Dritter Punkt, alle Dinge sind nicht selbst. Das sogenannte Anatta, das ist auch ein Kernpunkt in der Erkenntnis Buddhas und in der buddhistischen Lehre. Atta heißt selbst oder unabhängig und an ist immer eine Verneinung. Anatta heißt eben nicht selbst. Manchmal wird es auch Leerheit genannt. Das ist ein bisschen ein schwieriger Begriff, der zu Missverständnissen führen kann. Aber es ist gemeint, es ist leer. Alles, was existiert, ist leer von einem unabhängigen, eigenständigen Selbst. Wir können weder in einer Sache, noch in einem Tier, noch in einem Menschen irgendetwas finden, das stabil, fest ist und Zeit überdauert. Also hier drin finde ich nirgendwo eine Samuelheit, die wie der Kern ist, der einfach unveränderlich da drin bleibt. Irgendwo ist der Samuel. Wenn wir das Ding da auseinandernehmen, das sind Organe, Leber, Herz, Lunge, Milz, Gedärme, Gehirn, Flüssigkeiten und Muskeln und Knochen und Fingernägel und Fußnägel und Haare und so weiter. Wenn wir das noch weiter auseinandernehmen, sind das einzelne Zellen und Atome und kleinere Teile, nirgendwo ein Samuel zu finden da drin. Oder ist es vielleicht der Geist, also das Denken, oder sind es die Emotionen, die der Samuel sind? Und dann sehen wir auch, dass es überhaupt nie festhaltbar ist, weil es denkt, die Gedanken kommen und vergehen wieder, Emotionen entstehen und vergehen wieder. Was von dem, was da kommt und geht, ist jetzt genau der Samuel? Weil der hat ja scheinbar keinen Bestand. Den kann ich nirgends wirklich festmachen. Und doch gibt es einen Samuel, also ich behaupte das, der sitzt jetzt hier, der spürt sich, er kann sich berühren, er hat körperliche Empfindungen, er spürt Emotionen, er hört sich reden, was er mal sich überlegt hat und dann in den PC reingetippt hat. Also das gibt es doch und es gibt euch alle in dieser Form und es ist auch sehr, sehr hilfreich, dass wir diese Unterscheidungsfähigkeit haben. Das bin ich und das bin du, bist du. Weil wenn wir das nicht mehr könnten, auf dieser funktionalen Ebene, dann wären wir wahnsinnig verwirrt. Also dann würden wir zerfließen Und das wäre ein Zeichen von geistiger Krankheit. Also ein ganz wichtiger Teil fürs Zusammenleben, dass wir ganz klar ich und du unterscheiden können. Das ist wichtig, so ein, man sagt eben auch das psychologische Ich. Zu wissen, das bin ich und das bist du. Aber zu wissen, dass das Ich nicht was Beständiges, Substanzielles ist, sondern ein Prozess, ein körperlich-geistiger Prozess. Der aufgrund von Bedingungen, Körper, genetische Bedingungen, Eizelle, Samenzelle zusammengekommen, Gene, die sich mischen und dann gibt es Zellteilungen und dann entsteht ein Körper, der in der Form was zu tun hat mit den Genen, die da waren und der dann auch im Ausdruck, im Erleben, in den Emotionen, in allem was zu tun hat mit dem, welche Bedingungen er im Leben angetroffen hat, welche Werte das ihm mitgegeben wurden, von Eltern, von Bezugspersonen in der Schule, von der Kultur. Das hat alles Einfluss, wie der körperlich und geistig da ist. Aber es sind alles Bedingungen, die zusammenkommen und zu dem Prozess führen. Ein Prozess, der sich unablässig verändert. Und wenn diese Veränderung nicht wäre, hätte es ja überhaupt keinen Zweck, dass wir jetzt hier sitzen. Dann könnten wir ja gar nichts ändern. Dann müssten wir keinen Retreat machen, könnten wir zu Hause bleiben, die Füße hochlagern, statt uns mit uns abmühen. Das heißt, Veränderung ist möglich, weil alles prozesshaft ist. Wir können diesen Prozess steuern, in welche Richtung er gehen soll. Das Problem ist eigentlich, dass wir eben ein vermeintliches Ich machen, ein Ich konstruieren. Und das läuft ganz, ganz viel über unsere gedanklichen Prozesse. Wenn ich wahrnehme, dass gedacht wird, das sind meine Gedanken. Oder da wird Verwirrung wahrgenommen, ich bin verwirrt. Da wird Glück wahrgenommen, ich bin glücklich. Da wird Angst wahrgenommen, ich habe Angst. Da ist geistige Klarheit. Ich bin geistig klar. Also wir beziehen all das auf uns. Statt zu sehen, aha, da ist Denken, das ist eine körperliche Erfahrung, das ist eine Erfahrung von Angst, da ist eine Wahrnehmung von Hören, eine Wahrnehmung von Ziehen im Knie und nicht mein Knie zieht. Weil wo ist der, dem das Knie gehört? Den finde ich ja eben gar nirgends. Den finde ich wirklich nicht. Das ist einfach Erfahrung im Knie und irgendeine Funktion, sage ich jetzt mal im Geist, nimmt das wahr. Das ist was Erstaunliches, da ist ein Körper-Geist-Kontinuum, das sich selber wahrnimmt. Und das ist scheinbar in unserem menschlichen Geist, unterscheidet uns das von den allermeisten Tieren, dass wir wirklich uns selber als eigenständig definieren. Das hat einfach mit unserer Gehirnentwicklung zu tun. Und das schafft uns eben auch leider die Probleme, dass wir uns so abgrenzen, dass wir uns als selbstständig funktionierend und existierend wahrnehmen. Und dieses uns abtrennen vom Rest des Lebens hat eben schon ganz viel Leid zur Folge. Ich bin allein hier, ich gegen den Rest des Universums. Oder ihr seid alle nicht ich in dieser Sichtweise. Alles, was nicht ich ist, ist nicht ich. Also gehört eigentlich nicht zu mir. Das ist alles fremd. Und dieses Fremd ist leidhaft. Und durch diese Praxis, wenn wir das sehen, dass das alles prozesshaft ist, dass wir alle genau dasselbe Leben sind, einfach andere, wie verschiedene Grashalme, ist die gleiche Blumenwiese, es sind einfach viele Blümchen. Wir sagen auch, das schauen wir als eine Wiese an, da draußen. Und so könnten wir auch, also wenn wir da tiefer sehen, können wir sehen, dass wir alle dasselbe Leben sind, dass wir nicht so abgetrennt sind voneinander. Und das kann schon ganz viel Freiheit sein und vor allem Mitgefühl. Also wenn wir sehen, dass wir viel näher zusammengehören, als wir oft meinen, sehen wir, dass wir alle dasselbe Leben sind, dass wir uns nicht gegeneinander wehren müssen, dass wir nicht immer schauen müssen, dass es uns gut geht, sondern wenn ich dem Rest des Lebens Gutes tue, dann tue ich auch mir Gutes, weil ich dasselbe Leben bin wie der Rest des Lebens. Das heißt, ich muss nicht mehr so für mich kämpfen, sondern einfach schauen, dass das Leben, dass es dem Leben gut geht, dann geht es automatisch auch mir gut. Und das kann man selber erfahren durch die Praxis. Das ist einfach eine Änderung der Sichtweise. Statt immer, was brauche ich noch, um glücklich zu sein, was kann ich geben? Mit was kann ich dem Leben dienen? Fühlt sich viel, viel angenehmer an. Weil das, was brauche ich noch, heißt immer, ich bin in einem Mangelzustand. Ich denke, ich brauche noch was. Es reicht noch nicht. Und das ist eben das Suchen, was wir immer machen. Wenn ich das noch habe, dann bin ich glücklich. Und das hört nie auf, wenn wir in dem Modus bleiben. Und wir können einfach den Modus ändern, was habe ich zu geben? Und nur schon das, wenn wir das ändern können, was habe ich zu geben, das allein ist eine Glückserfahrung. Ich muss nicht eine Million rausrücken. Nur der Modus, was habe ich zu geben? Danke sagen oder um etwas bitten, statt festhalten und nehmen. Ganz ein anderes Lebensgefühl. Die dritte Wahrheit, die sogenannte, könnte sagen, frohe Botschaft der buddhistischen Lehre oder von Buddhas Erkenntnis, es gibt eben ein Ende des Leidens. Und das habe ich jetzt schon ein bisschen vorweggenommen. Wir können immer wieder selber erfahren, durch diese Übung, wie wir uns konkret das Leid schaffen und diese Haltungen immer wieder ändern. Vor allem von dieser selbstzentrierten Sichtweise wegkommen zu einer Sichtweise von Offenheit statt Abgetrenntheit, Hinwendung, Freundlichkeit. Und zwar Freundlichkeit auch mit uns selber, Hinwendung zu uns selber. Und darum weisen wir immer wieder darauf hin, versucht mit allen Erfahrungen, die da sind, auch wenn sie unangenehm sind, eine freundliche Haltung zu haben. Das heißt, mit all dem, wie sich das Leben jetzt gerade in mir zeigt, versuchen freundlich zu sein. Auch wenn es nicht dem Bild entspricht, was ich gern hätte. Kann ich dann trotzdem oder nur schon akzeptierend statt abwehrend, statt abstoßend, statt mich selbst kritisierend, mich selbst verneinend, weil ich nicht so bin, wie ich es gern hätte. Und die Auflösung des Leidens ist eigentlich einfach. Das ist eben diese drei Grundcharakteristika des Lebens zu erkennen. Und sie wirklich zu implementieren ins Leben. Also zu erfahren, alles ist dem Wandel unterworfen, es ist nichts festhaltbar. Drum kann mir nichts dauerhaftes Glück bescheren. Das heißt nicht, dass wir nicht das angenehme, schöne, glückliche sogar produzieren sollen und dann auch genießen sollen. Aber nicht daran festhalten, weil wir es eh nicht festhalten können. Und wir halten was fest, wir möchten es behalten. Und denk dann dran, alles möglich. Und wenn wir genau hinschauen, ist das schon lange weg. Wir haben aber viel Kraft gebraucht, um das festzuhalten. Es entgleitet uns eh. Wir können nie etwas festhalten. Und eben der dritte Punkt, das ist ein nicht einfacher zu sehen, dass da kein selbstexistentes, vom Rest des Lebens abgetrenntes Wesen ist. Da muss man immer wieder hinschauen und vor allem eben, indem man immer wieder diese Vergänglichkeit ganz bewusst wahrnimmt, führt das langsam in die Richtung, dass man sieht, aha, da ist ja wirklich nichts festhaltbar. Also kann es auch diesen Ding da nicht in der Form geben, so abgetrennt. Also das Einzige, was wir wirklich erfahren können, wirklich erfahren, ist immer nur das, was genau jetzt geschieht. Jetzt Körperempfindungen, jetzt meine Stimmung, die Emotionen, jetzt die Gedanken, die jetzt sind. Alles andere ist entweder Projektion in die Zukunft oder Erinnerung. Wobei natürlich auch, wenn ich eine Projektion in die Zukunft wahrnehme, wenn ich mir dessen bewusst bin, geschieht das auch jetzt. Dann bin ich mir aber bewusst und bin nicht verloren in dieser Projektion, in dieser geistigen Geschichte. Oder wenn ich eine vergangene Geschichte hervorhole und mir dessen wirklich bewusst bin, was da gedacht wird, dann geschieht das auch jetzt. Das Denken geschieht ja jetzt. Ich bin dann aber nicht mehr verloren in der Geschichte, sondern nehme einfach wahr, was da geschieht. Das Ende des Leidens hat also ganz essentiell mit Loslassen zu tun. Letztlich kann man sagen, ist die ganze Praxis ein Loslassen. Loslassen von Ideen, von Bildern, von Konzepten. Adyashanti, ein amerikanischer Lehrer, sagt dazu, zur plötzlichen Erkenntnis kommst du im Ablassen von jeglichen Anforderungen an diesen Augenblick, an dich selbst und an andere. Es ist, als würdest du dem Diamanten hinterherjagen, der sich in deiner eigenen Tasche befindet, und würdest darauf bestehen, dass du ein Bettler bist, dass dir also etwas fehlt. Sobald du aufhörst, darauf zu beharren und die Hand wieder in die eigene Tasche steckst, wird dir klar, welcher Reichtum jetzt da ist, weil der Diamant ist jetzt in der Tasche. Und dieser Reichtum ist keine Folge von irgendetwas, das du tust. Also wir müssen nirgends hingelangen. Wir müssen nur loslassen von unserer Verblendung. In tibetischen Traditionen wird oft von Schleiern gesprochen, also dass wir ein Schleier, bildlich gesprochen, vor dem Auge haben. Diesen Schleier müssen wir wegziehen und dann sehen wir klar. Wir müssen einfach diese Verblendung durchschauen. Wir müssen nichts Neues kreieren. Wir müssen nicht irgendwo anders hinkommen. Nochmal Adyashanti. Jeder und natürlich auch jede, der oder die auch nur einen Hauch von Erwachen erlebt hat, ist schockiert, wenn ihm oder ihr klar wird, dass er schon lange hatte, was er sein Leben lang zu erlangen versucht hat. Also wir versuchen ein Leben lang oder eben so lang, bis wir es klar sehen, rennen wir irgendetwas her, hinter etwas her, wir wollen etwas erreichen, wir wollen ganz konkret das Glück. Wir wollen endlich restlos und dauerhaft glücklich sein. Und dem rennen wir hinterher. Und all die Menschen, die sehr, sehr tiefe Erkenntnisse erlangt haben, sogenanntes Erwachen, die sagen immer wieder, es war immer schon alles da. Wir sehen es einfach nicht, weil wir nicht nur einen Schleier, sondern ein Brett vor dem Kopf haben oft. Und Irene hat ja heute ein schönes Bild aufgehängt, der Kopf mit der Taucherbrille, und die Taucherbrille ist einfach voll Steine. Eigentlich wäre alles klar, man muss nur die Steine rausschütteln und dann sieht man klar. Ich muss nicht ein neues Meer kreieren, das dann besser ist, dass ich die schönen Fische sehe. Die sind alle schon da, ich sehe sie einfach nicht. Jetzt ist also das Zauberwort. Immer wieder hier sein, und darum üben wir das so konsequent. Immer wieder hierher zurückkommen. So die Grundübung, einfach die simplen Erfahrungen im Körper, Emotionen und geistigen Erfahrungen immer wieder sehen. Immer wieder sehen, jetzt ist es so, jetzt ist es so, jetzt ist es so. Nochmal. Adyashanti, ein kleiner Ausschnitt aus einem Buch. Es gibt einen sehr einfachen Schlüssel zum Geheimnis des Glücklichseins. Lass einfach alles los, was du vom gegenwärtigen Augenblick erwartest. Jedes Mal, wenn du an diesen Augenblick die Anforderung stellst, dass er dir etwas einbringen oder dich von etwas befreien soll, entsteht Leid. Jedes Mal, wenn wir etwas erwarten, entsteht Leid. Deine Ansprüche halten dich an den Traumzustand des konditionierten Geistes gefesselt. Das Problem ist nämlich, dass dir völlig entgeht, was gerade jetzt ist, wenn du eine Erwartung hegst, weil wir dann schauen, was noch kommen sollte oder müsste und gar nicht das sehen können, was jetzt hier ist. Ganz oft denken wir auch, dass das, was jetzt ist, einfach nicht genügt, dass das viel zu simpel ist. Oder Stehmeditation, einfach die Empfindungen in den Füßen spüren. Druck, Kribbeln, Wärme, Hitze und vielleicht noch Unangenehmheit wahrnehmen. Es kann doch einfach nicht alles sein. Das ist genau das. Es kann doch nicht alles sein. Wenn wir uns wirklich vollkommen einfach in diese Erfahrung reinbegeben könnten. Totale Freiheit. Das heißt nicht, dass die dann ewig dauert. Ich brauche überhaupt nichts mehr als die Erfahrung, die genau jetzt da ist. Und das kann eine ziemlich befreiende Erkenntnis sein. Das kann in der Meditation ab und zu mal passieren, dass der Geist einfach zufrieden ist mit dem, wie es jetzt ist. Dass wirklich nichts anderes gesucht wird. Und das ist so absoluter Urlaub. Das ist ein wirklicher Urlaub. Also da kommt kein Strand, kein Tauchurlaub, kein Gleitschirmfliegen, nichts kommt da dran. Es ist einfach absolut okay, wie es ist. Es ist einfach okay. Und das heißt ganz simpel, kein Greifen mehr. Es will einfach im Moment nichts anderes. Das heißt nicht, dass das nicht wieder kommt, das Greifen. Aber so, wenn so Momente erfahren werden können, können wir wirklich selber erfahren, aha, Freiheit ist wirklich möglich. Die innere Freiheit. Und das muss sich nichts ändern. Sitzen die genau selben Leute im Raum? Sitzt derselbe Mensch hier auf dem Kissen? Es hat einfach losgelassen einen Moment lang. Es erwartet nichts anderes vom Leben als das, was genau jetzt ist. Die vierte Wahrheit beschreibt eben den Weg, den Übungsweg oder die Werkzeuge, die zur Freiheit führen. Das ist der bekannte achtfache Pfad, weil es sind acht Aspekte, oder? Ja, acht Aspekte, die wir üben können. Und ich muss mich jetzt ein bisschen kurz fassen. Es sind drei Säulen. Es geht um Erkenntnis, es geht um Ethik und es geht um Meditation. Sind drei Säulen des Pfades. Es gibt verschiedene oder es gibt relativ viele Modelle, wo all das erklärt wird, weil es ganz viele verschiedene Menschen gibt, die auf verschiedene Modelle eben anders reagieren oder besser verstehen durch eine andere Erklärung. Und Buddha hat scheinbar die große Fähigkeit gehabt, zu sehen, was die Leute brauchen, was für Bilder die Leute brauchen, um das zu verstehen, was er erklären wollte. Und darum gibt es sehr verschiedene Modelle, wie er selber seine Erkenntnisse erklärt hat. Zwei Aspekte der Weisheit oder Erkenntnis. Das geht ums Verstehen, eben wie die Dinge sind, um tiefe Einsicht und dann um die innere Haltung. Tiefe Einsicht führt automatisch zu einer Veränderung unserer Haltung. Wenn wir erkennen, jetzt als Beispiel, dass gewisse Aspekte in unserem Denken, Reden und Handeln zu mehr Verwirrung führen, statt zu mehr Befreiung, also dass wir merken, dass wir uns verstricken drin, oder dass wir mehr leiden drunter, unter gewissen Mustern, können wir beginnen, diese zu ändern. Eben die Erkenntnis zuerst, ich sehe immer wieder, wie ich mir selber Leiden schaffe, wie ich mich selber verstricke in der Verwirrung oder wie ich mich verstricke im Ärger. Und dann kann ich beginnen, das zu ändern. Die innere Haltung beginnt sich das dann zu ändern. Das Zweite, die Ethik. Irene hat schon im Einführungsvortrag, es war erst gestern Abend, es kommt mir schon viel länger her vor, darauf hingewiesen, dass ohne Ethik, ohne die Beachtung dieser Aspekte keine wirkliche spirituelle Praxis möglich ist, keine innere Freiheit möglich ist. Das ist ein Grundpfeiler eigentlich von jeder spirituellen Praxis. Und hier in diesem Modell geht es ums Reden, ums Tun, um die Lebensführung, sind einfach drei Aspekte, die wieder angeschaut werden. Und wir haben ja hier für diesen Kurs unsere fünf ethischen Richtlinien, die die wir beachten möchten. Das heißt, dass wir 5 Aspekte anschauen, möglichst ohne Leid zu verursachen, diesen Kurs zu gestalten. Und das kann man natürlich, diese Aspekte kann man fürs ganze Leben anwenden. Das ist ein wichtiger Aspekt, wenn wir erkennen, dass wir durch gewisse Verhaltensweise Leiden verursachen, in uns und in anderen, können wir eben beginnen, dieses Leid zu vermindern, indem wir unsere Verhaltensweisen ändern. Und dann sehen, weniger Leid heißt automatisch mehr Freude, mehr glücklich sein, für uns und für andere. Dritte, der Pfeiler, Meditation oder Sammlung. Hier geht es um Energie, ums Bemühen, um Achtsamkeit oder Gewahrsein und um Sammlung, also um die Stillung des Geistes. Und auf diese drei möchte ich jetzt ein bisschen näher noch eingehen. Bemühen ist einer der sehr wichtigen Faktoren für diese Übung. Das habt ihr sicher schon oft jetzt gesehen in diesen 24 Stunden. Wenn ihr nicht immer wieder den Entschluss fassen würdet, wenn ihr verloren wart in Gedanken, wieder draus erwacht, euch bewusst wart, ihr wart weg, braucht es ein gewisses Maß an Willensanstrengung oder an Bemühen, an Energie, um die Achtsamkeit wieder dahin zu bringen, wo wir sie möchten, zum Beispiel zum Atem zurückbringen. Es braucht zuerst überhaupt den Willen, den Vorsatz, die innere Ausrichtung, die Motivation, das zu tun, überhaupt uns dieser Übung hinzugeben. Ohne diesen Energieaufwand wärt ihr alle gar nicht hierher gekommen. Ohne dieses Bemühen würden wir einfach endlos in unseren Mustern gefangen sein. Einfach unserem inneren Treiben uns hingeben. Das heißt, wir bringen uns immer ganz bewusst auf eine selbstgewählte Schiene zurück. Und das ist eine Kunst, dieses Bemühen, weil es ist auch eine Gratwanderung. Wir müssen immer diesen mittleren Weg finden. Wie viel Anstrengung braucht es, um hier zu bleiben? Und wie viel Entspannung ist möglich da drin? Und manchmal ist dann wieder zu viel Entspannung. Dann entgleitet uns das wieder, was wir erfahren können, weil wir uns verlieren. Dann braucht es wieder Anstrengung, um zurückzukommen, um dabei zu bleiben und präsent zu bleiben, dann merken wir vielleicht, dass wir uns zu fest anstrengen, zu viel wollen, hier sein wollen und verkrampfen uns, das braucht viel Energie und dann lassen wir wieder ein bisschen los. Das ist immer ein Vor und Zurück. Auch das ist ein Prozess. Es gibt eben überhaupt nichts, was einfach fix ist. Es ist immer wieder ein frisches Hinschauen. Und Achtsamkeit ist einer der zentralen geistigen Faktoren oder der geistigen Fähigkeiten. Die Achtsamkeit nimmt das alles wahr. Mit Achtsamkeit wird wahrgenommen, dass zu viel Anspannung da ist. Mit Achtsamkeit wird wahrgenommen, dass zu viel Laschheit da ist. Also Achtsamkeit ist die zentrale Fähigkeit des Geistes, die das alles wahrnimmt, sich bewusst ist. Und dann kann immer wieder angepasst werden. Und die Sammlung oder Einsgerichtetheit oder ruhevolles Verweilen oder Konzentration wird es oft genannt, das meint, dass der Geist in der Lage ist, sich auf ein Objekt einzulassen. Erfahrung des Ein- und Ausatmens, Erfahrung des Hörens, Erfahrung eines Geschmacks, einfach ein Objekt, das nennt man Objekt, eine Wahrnehmung ist ein Objekt, ein Wahrnehmungsobjekt. Und wenn der Geist in der Lage ist, bei diesem Objekt zu bleiben, also nicht Körperempfindung, dann Denken, dann Hören, dann verloren sein in einer Geschichte, dann wieder Körperempfindung, sondern einfach bei Ein- und Ausatmen. Ein- und Ausatmen, Ein- und Ausatmen. Je kontinuierlicher das möglich ist, umso ruhiger wird der Geist, umso mehr gesammelt oder eben eins gerichtet. Der Geist lässt sich nieder auf dieser Erfahrung. Und je länger wir das tun, je länger wir das üben, umso geschmeidiger wird der Geist, eben umso weniger lässt er sich ablenken, umso mehr hat er die Fähigkeit, einfach hier zu sein. Und vor allem wird der Geist eben geschmeidig. Wir schulen den Geist, dass der Geist das tut, was wir wollen. Und nicht, wir werden durch den Geist, durch den Tag getrieben. Durch diese inneren Kräfte, durch das Wünschen, durch das Nichtwollen, durch Verlangen und Aversion. Durch diese zwei Kräfte werden wir eigentlich sehr oft unbewusst durch unsere Tage getrieben. Und wenn wir unseren Geist schulen, präsent zu sein und vor allem sich auf etwas einzulassen, dann passiert das viel weniger. Das heißt, wir sind dann in der Lage, den Geist für das einzusetzen, für das wir ihn wollen. Indem er sich eben dann auf Hilfreiches ausrichtet oder indem wir unseren eigenen Geist als Werkzeug benutzen können. Und die Sammlung, das ist wieder ein eigenes großes Gebiet, Sammlung kann bis in sehr, sehr tiefe Versenkungszustände gehen, wo der Geist sich sehr, sehr tief einlässt, dass er sogar die geistigen Erfahrungen möglich sind, die gar nichts mehr mit dem Körper zu tun haben. Und dann zum Beispiel die Hemmnisse, die ich heute angesprochen habe, vollkommen weg sind. Also kann zum Beispiel eine schmerzhafte Erfahrung sein im Körper, wenn der Geist in ruhigen Zustand sinken kann, wird dieser Schmerz nicht mehr wahrgenommen. Weil der Geist nicht mehr mit diesem physischen Körper verbunden ist in diesen Phasen. Sobald die Unruhe wieder zunimmt, kommt auch die körperliche Erfahrung zurück. Also dieser achtfache Pfad, zwei Aspekte von Weisheit oder Erkenntnis, drei Aspekte von Ethik, drei Aspekte von Sammlung und Meditation. Und das sind nicht lineare Prozesse, es kommt nicht eins nach dem anderen. Zuerst Punkt 1 abhaken und dann kann ich Punkt 2 angehen, sondern ist ein ganz dichtes Netz und Gewebe von sich gegenseitig bedingenden Faktoren auch. Also sie werden nicht parallel oder hintereinander, doch eben parallel und nicht hintereinander geübt. Sind immer alle am Werk. Manchmal ist das eine ein bisschen stärker, zum Beispiel die Sammlung, der Geist ist ganz ruhig. Dafür ist was anderes vielleicht nicht so ausgeprägt. Eine Lehrerin hat diese acht Faktoren mal wie eine achtspurige Autobahn das Bild gebracht. Es sind acht Fahrzeuge, die im Idealfall ungefähr parallel fahren. Und wenn wir merken, dass ein Fahrzeug wirklich weit hinterher ist, also ein Faktor nicht so gut entwickelt, können wir da ganz bewusst das Augenmerk hinbringen, zum Beispiel die Sammlung fördern, also die geistige Ruhe fördern oder die Erkenntnis von der Vergänglichkeit ganz bewusst mal eine Zeit lang anschauen, dass dieses Fahrzeug wieder mehr Fahrt kriegt. Das Wichtigste ist jedoch die Erkenntnis, weil wir ohne ein gewisses Maß an Erkenntnis, also an Weisheit, gar nicht auf die Idee kämen zu üben. Das heißt, ihr habt alle schon ein gewisses Maß an Erkenntnis, darum habt ihr euch für diesen Kurs angemeldet. Die Erkenntnis, dass wir scheinbar in unserem eigenen Leben etwas ändern können. Dass wir unseren eigenen Herzgeist formen können. Dass wir was bewirken können in unserem Leben. Also die Erkenntnis ist schon da, sonst würden wir gar nichts tun. Und ganz zum Schluss jetzt aus einer Sammlung von Aussprüchen Buddhas. Die Toren, also die Dummen, sie altern nur nach Ochsenart. Ihr Bauch nimmt zu, jedoch von Weisheit merkt man nichts. Und wir sind ja nicht dumm, und darum sind wir am Üben.